Glauben Sie, dass die Demokraten in den USA eine Partei sind, die Dinge umsetzen kann? Ja? Nein? Vielleicht? In den USA hat der Nachrichtensender CNN unter anderem diese Frage im Rahmen einer großen Umfrage gestellt. Und nicht einmal 20%, also nicht einmal jeder fünfte Amerikaner glaubt, die Demokraten kriegen noch irgendetwas gebacken. Die Partei scheint nicht nur in den Umfragen verloren. Was mit den Demokraten los ist und warum sie sich von der Wahlniederlage im vergangenen November noch immer nicht erholt haben, darüber spreche ich heute mit dem Journalisten und US-Korrespondenten René Pfister. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zu einer neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Bevor wir uns um die Demokratische Partei in den USA kümmern, aber noch ein kurzer Blick um die Welt. Südkorea hat nach monatelangem Chaos endlich wieder einen Präsidenten. Lee Jae-myung gewann die Wahl gegen seinen konservativen Kontrahenten Kim Mun-soo. Die Wahl fand knapp ein halbes Jahr, nachdem der Vorgänger von Lee das Kriegsrecht ausgerufen und eine Staatskrise ausgelöst hatte. Die Hoffnungen, dass Lee Jae-myung nun für Stabilität sorgt, sind enorm. Bulgarien könnte im kommenden Jahr den Euro einführen. Damit wäre Bulgarien das 21. Land, das der Währungszone beitritt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Entscheidung der EU-Kommission, eine entsprechende Empfehlung auszustellen. Jetzt müssen noch die EU-Finanzminister der Empfehlung zustimmen. Das soll im Juni passieren. Die Situation an der Front im Krieg zwischen Russland und der Ukraine bleibt weiter volatil. Während die Ukraine wieder in der russischen Region Kursk vorrückt, kommen russische Truppen im Donetsk voran, wenn auch nur sehr langsam. Währenddessen greift die Ukraine weiter Ziele auf der Krim und in Russland an. In Istanbul sind die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine hingegen erneut ohne nennenswertes Ergebnis geendet. Und nun zum Thema. Kein Präsident hatte nach den ersten 100 Tagen im Amt so schlechte Zustimmungswerte wie der aktuell regierende US-Präsident Donald Trump. Zahlreiche Umfragen in den USA haben im April die Stimmung der Amerikaner eingefangen, die dem Republikaner Trump nur wenig Vertrauen entgegenbringen. Wer von Europa aus über den Atlantik blickt, der denkt nun vielleicht, naja, dann ist es also Zeit, dass die Demokraten wieder erstarken und künftig wieder das Heft des Handelns übernehmen. Doch weit gefehlt. Warum die Demokraten in ihrer ganz eigenen miesen Stimmung gefangen sind und ob sie dort jemals wieder rauskommen, genau darüber spreche ich mit dem Journalisten René Pfister in Washington. Guten Tag, Herr Pfister.
Hallo, freut mich.
Ja, Herr Pfister, die Demokraten haben im vergangenen Jahr die Präsidentschaftswahl verloren. Nach absoluten Zahlen der sogenannten Popular Vote könnte man sogar sagen, ja, es war vielleicht sogar noch relativ knapp. Aber am Ende haben sie einfach de facto alle Swing States verloren und es war dann eben doch sehr eindeutig. Haben die Demokraten denn diese Wahlniederlage für sich selbst mittlerweile eingeordnet? Kommen die klar mittlerweile damit?
Nee, ich glaube, auf keiner Ebene kommen Sie klar mit dieser Wahlniederlage, haben Sie die eingeordnet. Also es gab keine ehrliche Debatte, warum man verloren hat. Es gibt keine Führungsfigur, die sich im Moment anbietet, um Trump die Stirn zu bieten. Es gibt auf der politisch-strategischen Ebene überhaupt keine Antwort. Also wollen wir Trump angreifen oder wollen wir darauf setzen, dass er sich selber zerstört? Und letztlich gibt es auch keine inhaltliche Antwort. Ja, es gibt, die Frage ist nicht geklärt bei den Demokraten, wollen wir bei den Midterms oder gar bei der nächsten Präsidentschaftswahl letztlich uns als Partei der Mitte präsentieren oder wollen wir die linke, woke Alternative sein zu den Republikanern? All diese Fragen sind vollkommen ungeklärt.
Wenn wir jetzt auf die Wahl blicken und wir hatten das von der Union-Stiftung aus im November schon direkt mit der Wahl gemacht und in verschiedenen Veranstaltungen, auch Sie als Journalist, dann wird oft gesagt, naja, es lag vor allen Dingen auch an den Kandidaten, an Kamala Harris und an Joe Biden. Jetzt kam ein Enthüllungsbuch von zwei Journalisten, Jack Tapper und Alex Thompson, raus über eben Joe Biden und ja eine angebliche Verschwörung über seinen gesundheitlichen Zustand. Was haben die beiden Journalisten denn in diesem Buch enthüllt und was sagt das Buch über die Frage, warum die Wahl verloren gegangen ist?
Ich bin dieses Buch, habe ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu diesem Buch. Auf der einen Seite ist es sehr, sehr interessant, ja. Also es stehen ganz, ganz viele Details drin über Joe Biden und dessen letztlich geistigen Verfall. Ja, also ich will jetzt nur ein paar Beispiele nennen, die man einfach noch nicht kannte. Es gab im Sommer 2024 eine Spendengala in Los Angeles, die organisiert worden ist für Joe Biden unter anderem von George Clooney, einem der berühmtesten Schauspieler der Welt. Joe Biden taucht da auf dieser Spendengala, gibt George Clooney die Hand und erkennt ihn nicht mehr. Ja? Und das war dann ja auch ein Grund, warum George Clooney in der New York Times so ein Essay geschrieben hat, dass Joe Biden nicht mehr antreten sollte. Also der Präsident, der den berühmtesten Schauspieler der Welt nicht mehr kennt, da macht man sich natürlich schon Sorgen. Und von solchen Beispielen gibt es eben ganz, ganz viele in dem Buch. Ja, dass er bei manchen Gelegenheiten ihm nicht mehr der Name eingefallen ist von seinem eigenen Sicherheitsberater, dass er selbst für kleine Auftritte vor einem kleinen Publikum, also ein Spendendinner, ständig für Präsidenten organisiert werden, die im Wahlkampf stehen, dass er selbst für so kleine Reden, 5 oder 10 Minuten, dass er da einen Teleprompter gebraucht hat, dass selbst Kabinettsmitglieder ihn über Monate nicht mehr gesehen haben. Und das gipfelt eben in der Frage in dem Buch, und ich finde, das ist natürlich schon die besorgniserregende, war Joe Biden schon in seiner ersten Amtszeit nicht mehr in der Lage, letztlich in der ganzen Fülle seinen Amtspflichten nachzukommen. Und Tab Thompson, ich habe mit denen geredet, habe mit denen ein Interview gemacht, die beantworten die Frage nicht selber, aber sie sagen, die hätten mit etlichen Kabinettsmitgliedern geredet und einige von denen hätten eben auf die Frage, ist der Präsident in der Lage, wenn es nachts um 2 eine Krise gibt, auf diese Krise auch zu reagieren, sehr skeptisch geantwortet, ja. Das, so sagen die, ist natürlich schon besorgniserregend, wenn jemand, wenn man einen Präsidenten hat, der natürlich auch in der Lage sein muss, zu jeder Tages- und Nachtszeit auf eine internationale Krise zu reagieren, wenn seine eigenen Leute zumindest Zweifel haben, ob er dazu noch in der Lage ist.
Wenn es ja, und so klingt das ja auch, wenn es ja so viele Zweifel an ihm gab, immer wieder, und sich ja dann auch Prominente zu Wort geäußert haben, schon relativ zeitnah im Wahlkampf. Warum wurde die Reißleine dann erst so spät gezogen? Steht darüber auch etwas in dem Buch?
Das ist natürlich eine Debatte, die sich in der Folge entfaltet hat. So, also, und ich glaube, deswegen ist die Geschichte über Joe Biden auch eine Mediengeschichte. Ja? Also, er hat seine zweite Präsidentschaftskandidatur aufgegeben, nachdem er so einen desaströsen Auftritt hatte gegen Donald Trump im Juni 2024 bei dieser TV-Debatte, wo jedem klar geworden ist oder wo jeder behauptet, dass es ihm klar geworden sei, dass Biden dazu nicht mehr in der Lage ist, eine zweite Amtszeit auszufüllen, weil er eben auf der Bühne stand, gestottert hat, keine kohärenten Sätze mehr zu Wege gebracht hat, ja. Aber ich glaube eben, dieses Narrativ ja letztlich, dass da erst allen klar geworden sei, dass Biden nicht mehr für eine zweite Amtszeit in der Lage ist, ein Mann, der über 80 war zu diesem Zeitpunkt, ist eben ein falsches Narrativ. Ja, 80% der Amerikaner haben gesagt, bis zu 90%, relativ stabil durch das ganze Wahljahr 2024, Donald Trump ist zu alt für diese Präsidentschaft. Und ich finde, die Amerikaner...
Joe Biden, meinen Sie?
Entschuldigung, Joe Biden, nicht Donald Trump. Ja. Donald Trump hat andere Probleme, aber über den gehen wir auch noch reden. Aber Joe Biden, Entschuldigung, ja, ist zu alt für eine zweite Amtszeit.
Ja.
Und die Kritik an den Medien war, glaube ich, dass die Unfähigkeit von Biden, eine zweite Amtszeit auszufüllen, gerade an den liberalen Medien, dass das nicht stark genug artikuliert wurde. Und ich glaube, diese Kritik ist auch richtig. Also es gab, weil die Angst vor Trump so groß war und auch die berechtigte Angst vor Trump so groß war, glaube ich, wurde nicht in dem Maße über den geistigen Verfall von Biden berichtet, wie es eben notwendig gewesen wäre.
Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört von Jon Stewart, dem berühmten Late-Night-Host, der hat Jon Favreau, ein ehemaliger Berater unter Barack Obama im Weißen Haus, der einen Podcast hat und auch ein Medienunternehmen quasi gegründet hat, die in diese liberalen Medienschiene reinfällt. Und er hat gesagt, naja, haben wir gesehen, Joe Biden, ja, vielleicht ist er nicht mehr fit, wir wissen es aber nicht, weil wir haben keinen Zugang zu den Gesundheitsakten. Wir sehen ihn auch nicht jeden Tag. Auf der anderen Seite, wenn er unser Kandidat ist, dann wollen wir auch, dass er gewinnt und haben ihn deshalb so lange unterstützt. Also sind die Demokraten da auch so ein bisschen auf ihren Kandidaten reingefallen, in Anführungszeichen? Könnte man das so sagen, wenn sie sagen, das Narrativ, die Amerikaner sehen, er ist zu alt. Aber irgendwie haben es die Demokraten nicht gesehen. War das so diese Falle, wenn er jetzt unser Kandidat ist, dann sitzen wir natürlich auch hinter ihm?
Naja, also es war ja folgende Situation. Also ich will das nicht entschuldigen, aber das war die Situation. Joe Biden hat im Herbst 2022 und mit ihm die Demokraten die Midterms nicht gewonnen, aber sie haben doch deutlich besser abgeschnitten als gedacht.
Ja.
Und sozusagen mit dem Rückenwind dieses relativ guten Ergebnisses bei den Midterms hat Biden nochmal beansprucht eine zweite Kandidatur. So. Und damals hat Biden und seine Leute haben gesagt, also Leute, ihr wart immer skeptisch mir gegenüber, ich habe deutlich besser abgeschnitten als wir gedacht haben. Ich habe gezeigt, dass ich in der Lage bin, Trump zu schlagen. Also versammelt euch hinter mir. Und ich glaube sozusagen, das war im Nachhinein betrachtet der große Fehler der Demokraten, dass sie das nochmal zugelassen haben. Weil ich denke, es gab viele in der Demokratischen Partei, denen klar war, dass Biden so alt ist. Ich meine, wir alle kennen Menschen, die über 80 Jahre alt sind. Es gibt fittere und weniger fittige. Aber ich würde sagen, ich kenne niemanden, der 80 Jahre alt ist und von dem ich sagen würde, es ist eine gute Idee, dass er das anstrengendste Amt nochmal 4 Jahre ausfüllen sollte, das die Weltpolitik zu vergeben hat. Ja, und ich glaube, da liegt schon ein großes Versagen der Demokraten drin, dass sie Joe Biden nicht aufgehalten haben. Und man muss auf der anderen Seite sagen, dass, und das zeigt auch dieses Tepper-Buch, dass mit großer Nachdruck und großer Härte auch diese zweite Präsidentschaftskandidatur durchgesetzt wurde. Ja, also Journalisten, die darüber berichtet haben, wie der geistige Verfall von Biden vonstatten geht, wurden beschimpft und denen wurde angedroht, dass man keinen Zugang mehr hat zum Weißen Haus. Es wurde nahegelegt, dass sie letztlich im Dienst der Republikanischen Partei stehen. Was Ähnliches ist auch passiert mit Robert Hur, dem Sonderermittler des Justizministeriums, der ja diesen berühmten Satz in seinem Abschlussbericht geschrieben hat über die Aktenaffäre von Joe Biden. Biden sei ein älterer Herr mit einem schlechten Gedächtnis. Auch Hur wurde dann vom Weißen Haus vorgeworfen, er sei unterwegs im Auftrag von Trump, unterwegs im Auftrag der Republikaner. Und all das hat natürlich dazu beigetragen, sozusagen, dass die Kandidatur von Biden nicht in Frage gestellt wurde. Und so hat die Katastrophe ihren Lauf genommen.
Ja, jetzt passt das Stichwort Katastrophe natürlich perfekt und das Buch macht das ja auch nochmal deutlich. Es legt ja wirklich den Finger in diese Wunde hinein. Welche Reaktion gibt es denn seitens der Demokraten? Was ziehen die für Konsequenzen aus diesem Buch oder ziehen sie die überhaupt?
Also ich kann jetzt nicht wirklich erkennen, dass dieses Buch eine Debatte innerhalb der Demokraten angestoßen hat. Es gab jetzt noch mal eine große Debatte medial, wenn Sie so wollen, über die Frage, haben wir das eigentlich klar genug gesehen, was da passiert ist im Weißen Haus? Haben wir klar genug gesehen, wie der geistige Verfall von Biden vonstatten gegangen ist? Und haben wir da so drüber berichtet, wie wir es hätten tun sollen? Und ich finde, das ist auch für mich ist es medial auch echt eine nochmal ein interessanter Fall. Also ich lag auch oft daneben, ja, mit meiner Berichterstattung, aber ich würde sagen, ich habe relativ früh geschrieben, dass ich nicht daran glaube, dass Biden das nochmal schafft. Ja. Ich habe eine Kolumne geschrieben im Herbst 2023, die hieß Himmelfahrtskommando Joe. Und ich habe wir als ausländische Journalisten haben keine großen exklusiven Zugänge zum Weißen Haus. Ja. Ich habe zwei Dinge haben mich damals dazu bewogen, diese Kolumne zu schreiben. Erstens habe ich einen Bekannten, der für die Regierung gearbeitet hat und der ab und zu mal Biden sieht. Und der hat mir im Sommer 2023 gesagt, no way, dass dieser Mann nochmal eine zweite Präsidentschaft durchsteht. Ich habe gesehen, ist einfach, das ist ein sehr, sehr alter Mann. Und zweitens gab es eine Pressekonferenz nach dem G20-Gipfel in Neu-Delhi im Jahr 2023, die total in die Binsen ging, also die sozusagen den Charakter trug dann von der TV-Debatte ein Jahr später. Und sozusagen das Interessante für mich ist, man brauchte da keine exklusiven Zugänge, um das zu sehen, ja, sondern ich glaube im Gegenteil, die Journalisten, die exklusive Zugänge hatten zum Weißen Haus, waren eher zögerlich, darüber zu schreiben, weil ihnen immer eingetrichtert wurde vom Weißen Haus, es ist alles gut. Also es gibt zwar den öffentlichen Biden, der sehr wackelig ist, aber es gibt den internen Biden, den er nicht sieht, der irgendwie super fit ist und in jedem Detail drin ist und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass diese Berichterstattung gerade in den etablierten Medien nicht so scharf war über den Verfall von Biden, wie sie eigentlich hätte sein sollen.
Auch interessante Feststellung, dass die Medien in den USA, die ja eigentlich bekannt dafür sind, dass sie sehr knallhart und sehr eindeutig und klar heraus die Dinge benennen, in diesem Fall eben vielleicht zu zögerlich waren, die ein oder anderen. Sehr, sehr spannend. Bleiben wir aber mal bei den Demokraten, denn zu dem Buch, das herausgekommen ist, und ja offensichtlich keine Debatte innerhalb der Demokraten ausgelöst hat, oder keine große zumindest, kommt aktuell eine Umfrage des Nachrichtensenders CNN. Darin geht es einerseits um den Blick auf die aktuelle Regierung, andererseits um die Parteien. Sie haben sich diese Umfrage auch kurz angeschaut. Was war für Sie das Erstaunlichste an dieser Umfrage? Oder war das eigentlich nur so eine Bestandsaufnahme, wie sie ähnlich schon in den letzten Wochen und Monaten oder Jahren sogar in den USA stattfindet?
Naja, was schon sehr interessant war natürlich in der Umfrage ist erstens, dass die Amerikaner beiden Parteien nicht letztlich sozusagen in ihrer Mehrheit nicht zutrauen, die Probleme des Landes zu lösen, aber dass den Republikanern immer noch mehr Problemlösungskompetenz zugetraut wird als den Demokraten. Und ich glaube, das ist gerade für europäische Ohren natürlich schon erstaunlich, weil wir haben gerade wir Deutschen, aber ich glaube, wir sozusagen Europa insgesamt hat doch große Zweifel, große Schwierigkeiten mit Trump und der republikanischen Administration. Aber ich glaube, die Amerikaner sehen das dann doch noch auf einer anderen Ebene. Also es gibt, da können wir im Detail drüber reden, ich glaube, viele Probleme und viel Ärger über Trump. Aber insgesamt, glaube ich, sehen die Amerikaner die Republikaner schon noch als die kraftvollere Partei an, als eine Partei, die sozusagen energetischer, intensiver die Probleme angeht als diese Demokraten, die letztlich noch an der Schwelle zu einem Selbstfindungsprozess, so muss man es ja formulieren, sich befinden. Also die überhaupt nicht wissen, in welche Richtung sie marschieren und wer sie anführen soll. Ja, und deswegen, glaube ich, gibt es schon den Effekt, dass irgendwie noch eine größere Zahl der Amerikaner den Republikanern eine größere Problemlösungskompetenz zugesteht.
Die Demokraten, und Sie haben das gerade gesagt, die haben noch keine Führungsperson. Also da ist niemand da, der jetzt das Zepter in die Hand nimmt und sagt so, ich bin jetzt die Figur der Demokraten, so wie Donald Trump das Gesicht der Republikaner ist. Oder auch zuvor war das ja lange Zeit Mitch McConnell, der langjährige Senator, der auch als eines der Gesichter der Republikaner immer gegolten hat. Bei den Demokraten weiß man im Moment gar nicht mal, wer sind denn die großen Figuren? Das ist die große Frage. Warum schafft es da aktuell niemand in der Demokratischen Partei, die Zügel in die Hand zu nehmen und sich nach vorne zu spielen? Will das keiner oder gibt es einfach niemanden?
Na, also ich glaube, um fair zu sein, muss man sagen, es ist natürlich jetzt noch sehr, sehr früh. Ja, also im nächsten Jahr sind die Midterms. Die nächste Präsidentschaftswahl ist 2028. Also, dass sich da jetzt jemand positioniert als Führungsfigur, ist natürlich enorm schwierig. Also, es gibt das Bedürfnis an der, nicht nur an der demokratischen Basis, sondern letztlich sozusagen in dem Anti-Trump-Amerika, dass jemand Trump was entgegensetzt. Und dieses Bedürfnis, glaube ich, wird zum Teil erfüllt von Bernie Sanders, ja, dem Senator aus Vermont, und von Alexandria Ocasio-Cortez, AOC aus New York, die zusammen durch amerikanische Städte tingeln und sagen, wir können das nicht zulassen, dass Trump jetzt letztlich unsere Demokratie zerstört. Und es hat auch einen gewissen Effekt. Da kommen auch immer viele Leute zu diesen Veranstaltungen. Aber beide sind natürlich nicht in der Lage, letztlich die Demokraten anzuführen. Bernie, weil er viel, viel zu alt ist. Er ist auch schon weit über 80. Und AOC nicht, weil sie viel zu weit links steht. Ja. Alle anderen Figuren, glaube ich, die in Frage kämen. Also zum Beispiel Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania, oder Pete Buttigieg, der ehemalige Verkehrsminister. Die stehen einfach, sind vielleicht, überlegen die sich, ob sie als Präsidentschaftskandidaten antreten, aber für die ist es noch viel zu früh. Und die, die sozusagen qua Amt dafür in Frage kommen, also namentlich Chuck Schumer, der Minderheitenführer im Senat, und Hakeem Jeffries, der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus. Die sind beide, der eine ist zu alt, würde ich sagen, und dem anderen, der ist noch zu jung, und dem traut man nicht so richtig zu, diese Rolle zu übernehmen. Und er will sie, glaube ich, auch nicht übernehmen. Also es gab hier den Spruch von ihm, also er muss nicht auf jede Provokation, sinngemäß sage ich jetzt, nicht auf jede Provokation von Trump antworten. Es gab dann wieder viel Kritik innerhalb des demokratischen Lagers. Also es gibt einfach keine natürliche Führungsfigur. Aber ich glaube sozusagen, das ist nur die Oberfläche, wenn man so will. Darunter liegt eben die ganz, ganz grundsätzliche Frage. Und die hängt nicht nur an Personen. Also erstens sozusagen, haben wir wirklich aufgearbeitet, was im vergangenen Jahr passiert ist, ja? Und deswegen ist dieses Tepper-Buch auch so interessant. Es ist ja letztlich, haben die Demokraten ganz, ganz lange so getan, als könnte man mit einem Mann nochmal irgendwie 4 Jahre das Land regieren, von dem das ganze Land sagt, nee, wir wollen das nicht, ja? Und das ist natürlich eine ganz, ganz fundamentale Frage. Also jede Partei flunkert im Wahlkampf ein bisschen, ja? Also das Rentenkonzept ist nicht ganz ausgegoren, oder die Steuerreform ist nicht bis zum letzten Dollar oder Cent durchfinanziert. Okay, ich glaube, das akzeptieren alle Wähler. Aber wenn man sagt, dieser Mann soll euch in den nächsten 4 Jahren führen, und die Amerikaner sagen zu 90%, nee, wir glauben daran nicht, ja, weil wir sehen mit unseren eigenen Augen, der ist dazu nicht in der Lage. Und die Partei sagt, doch, doch, ja, der ist dazu in der Lage. Wir wissen was ihr nicht wisst. Und es stellt sich am Ende raus, irgendwie sozusagen, die Leute haben recht und nicht die Partei. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz fundamentale Glaubwürdigkeitsfrage.
Ja, absolut. Also kann ich nur zustimmen, dass das natürlich irgendwo dann die Realität einfach missachtet ist, also nicht wahrhaben wollen. Kommen wir nochmal auf diese Umfrage zurück, denn was ich auch interessant fand, war, dass nicht nur die Amerikaner allgemein an den Demokraten, also an der Demokratischen Partei, zweifeln, sondern vor allem ihre Parteigänger. Also nur ganz, ganz wenige trauen der Partei, ihrer eigenen Partei zu, dass sie überhaupt irgendwas reißen kann. Und also nicht mal die Hälfte der Demokraten hält die eigene Partei für eine, die etwas bewegen kann. Sie sagen, wenn AOC oder Bernie Sanders zu Auftritten aufrufen, kommen trotzdem noch einige. Trotzdem ist so die Frage, sind die Amerikaner denn desillusioniert von der Politik? Also allgemein, dass sie sagen, naja, die Demokraten kriegen es nicht wirklich hin. Die Republikaner auch nicht so wirklich, zwar noch eher als die Demokraten, aber das sind jetzt auch keine überwältigenden Mehrheiten in dieser Umfrage, die gesagt haben, die Republikaner schaffen das auf jeden Fall. Sind die Amerikaner desillusioniert von Politik, oder gilt das vor allen Dingen für die Demokraten?
Ich glaube, es gibt, das gilt für beide Seiten, und dafür gibt es, glaube ich, auch wirklich eine strukturelle Begründung, wenn man so will. Ja? Also Amerika ist ein, das ist jetzt eine Binse, aber es ist einfach so ein tief polarisiertes Land. Ja. Also wenn man das also sagen will, also das einzig überparteiliche Thema im vergangenen Jahr war, dass Joe Biden nicht nochmal antreten sollte. Ja. Also da waren die Demokraten und die Republikaner einig. Ja. Aber ansonsten politisch ist es natürlich ein sehr, sehr polarisiertes Land. So. Und das macht es unheimlich schwer, auch politisch zu Entscheidungen zu kommen. Es gibt ja das schöne Wort von Francis Fukuyama von den Vereinigten Staaten als Vetokratie. Es, wenn ein amerikanischer Präsident gewählt wird, braucht er eine Mehrheit im Kongress, um seine politischen Projekte, also seine Gesetzgebungsprojekte und die großen Projekte umzusetzen. Das ist im Moment der Fall. Also Trump hat die Mehrheit im Kongress, aber es reicht ja nicht. Man braucht ja nicht nur die, sozusagen die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Man muss auch den sogenannten Filibuster überwinden im Senat, um große Projekte umzusetzen. Also man braucht 60 von 100 Stimmen. Das hat Trump auch nicht. Und es führt eben dazu, dass es unheimlich schwer ist, große Gesetzgebungsprojekte überhaupt noch über die Hürde zu heben. Und das wiederum erzeugt das Gefühl, dass die amerikanische Politik nicht handlungsfähig ist. Ja? Also jetzt um ein willkürliches Beispiel rauszugreifen. Ich glaube, es gäbe unter den Amerikanern noch eine relativ breite Mehrheit, dass man die Waffengesetze verschärfen sollte. Also jetzt natürlich jetzt nicht, dass man das Recht der Amerikaner, eine Waffe zu besitzen, abschafft, aber dass man zum Beispiel Sturmgewehre verbietet oder bestimmte Arten von Magazinen und so weiter, weil es, glaube ich, gibt schon bis in gewissen ganz konservativen Kreisen einen Konsens darüber, dass da die Gesetze zu lasch sind und man was machen sollte. Aber weil das eben so ein extrem polarisiertes Thema ist, ist es seit Jahren nicht gelungen, eine wirklich ernsthafte Regelung da über die Hürde zu heben. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum die Amerikaner so frustriert sind mit dem politischen System.
Das ist das politische System, was natürlich klar, es schwierig macht, sich dafür mit Feuereifer zu begeistern, wenn alles so lange dauert oder gar nicht zu Potte kommt. Die andere Frage ist natürlich, um nochmal auf die Partei zurückzukommen, die Misere der Demokraten, die nicht so genau wissen, wo sie jetzt eigentlich stehen, die nichts aufgearbeitet haben oder wie Sie so schön gesagt haben, an der Schwelle zum Selbstfindungsprozess stehen. Wie könnte denn dieser Prozess oder ein Weg aus dieser Misere, in der die Demokraten stecken, jetzt aussehen? Tim Walz, der als Vizepräsidentschaftskandidat mit Kamala Harris bei der Wahl antrat, sagte neulich, ja, man müsse Trumps Tough Tactics übernehmen. Gleichzeitig verteidigte er dann die Kritik der Konservativen an dem, was gemeinhin als Woke bezeichnet wird, und sagte, ja, die Demokraten hätten sich genau darauf, auf diese Wokeness fokussiert, weil das fundamental sei für alles, was die Demokraten tun. Und Sie hatten das ja eben schon angesprochen, die sind auch so ein bisschen hin und her, wer wollen sie sein, Mitte oder links, also oder mehr Trump und dafür ein bisschen weniger Wokeness oder mehr Wokeness? Also wie könnte ein Weg für die Demokraten aussehen? Glauben Sie, dass diese Demokraten den Weg in eine Mitte finden? Oder glauben Sie, die linken Kräfte sind so stark, dass sie eigentlich sich eher nochmal als diese woke Alternative zu den Republikanern präsentieren werden in Zukunft?
Also ich glaube, viele haben ja den Eindruck, es ist alles ganz düster und wie steht es um die amerikanische Demokratie, und ich teile das auch. Also ich glaube, es gibt natürlich schon das Potenzial, dass Trump sehr viel von diese Institution auch unterminiert, sie zerstört, auch die politische Kultur, dass er der politischen Kultur großen Schaden zufügt. Das ist alles richtig, das ist mal vorausgeschickt. Aber andererseits glaube ich, dass Trump auch absolut schlagbar ist. Trump war nie eine sehr populäre politische Figur. Er hat eine große Fanbasis innerhalb der Republikaner, die MAGA-Basis, die treu zu ihm halten. Ja. Aber er war nie ein Politiker, der große Mehrheiten hinter sich scharen konnte. Ja. Auch in Phasen, wo er sehr, sehr populär war. Ich glaube, wenn die Demokraten sich auf einen Kandidaten einigen würden, der charismatisch ist, der jung ist, der Zuversicht ausstrahlt, der in der politischen Mitte steht, dann haben die alle Chancen, wieder an die Macht zu kommen. Ja, also man hat das gesehen bei Bill Clinton, man hat das gesehen bei Barack Obama. Es sind sehr unterschiedliche Figuren, aber letztlich sozusagen ist der gemeinsame Nenner, dass sie politisch in der Mitte standen, dass sie charismatisch waren, dass sie letztlich auch für so eine Zuversicht standen, die, nach der ganz viele Amerikaner gieren. Ja, ich glaube, was der falsche Weg wäre für die Demokraten ist, wenn sie sich in die linke Ecke zurückziehen würden, wenn sie als Reaktion auf Trump sie noch linker würden. Ich glaube, das ist ein Rezept für ein echtes Desaster. Aber wenn sie die richtigen Konsequenzen ziehen und sehen, was die Amerikaner wirklich bewegt, dann haben die auch eine Chance. Ja, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, es gibt ein sehr, sehr interessantes Buch von Ezra Klein, dem Kolumnisten der New York Times. Das heißt Abundance, wie man das mit Überfluss übersetzen kann. Und da macht er plädiert er sehr dafür, dass sich letztlich die Demokraten auf Brot- und Butterthemen konzentrieren. Also das Argument ist, dass ganz viele Amerikaner das Gefühl haben, ihr Leben ist unfinanzierbar, Häuser, Apartments sind unfinanzierbar. Wenn ich will, dass meine Kinder auf eine gute Universität gehen, muss ich mich verschulden, bis über beide Ohren. Also letztlich das Wachstum und Wohlstandsversprechen von Amerika wird nicht mehr eingelöst. Und er plädiert eben dafür, dass man mit Dingen wie Entbürokratisierung, mit technischem Fortschritt und so weiter letztlich wieder das Wohlstandsversprechen einlöst und dass das die große Aufgabe sein muss der Demokraten. Und ich glaube, das ist absolut richtig.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Demokraten auf nationaler Ebene gesprochen, also auf der ganz großen Ebene. Dann geht es auch um die Präsidentschaftskandidaten natürlich im Mitblick auf 2028. Vorher, Sie haben das vorhin auch angesprochen, gibt es ja noch die Midterms, die finden nächstes Jahr statt. Wie schätzen Sie denn aktuell die Chance für die Demokraten ein, auf dieser unteren Ebene, also in den einzelnen Staaten, in den einzelnen Counties, wieder Stimmen zu holen? Können die den Republikanern da die Mehrheiten im Kongress aktuell streitig machen? Oder ist das, worüber wir jetzt gesprochen haben, was ja vor allen Dingen auf dieser hohen Ebene stattfindet, geht das bis ganz runter, bis in den Staaten, oder sieht es dann nochmal ganz anders aus?
Also ich glaube, die Demokraten, wenn sie sich halbwegs geschickt anstellen, wo man im Moment Zweifel haben kann, aber wenn sie sich halbwegs geschickt anstellen, haben die sehr, sehr gute Chancen bei den Midterms. Ja, die Midterms sind ja traditionell die Gelegenheit abzurechnen mit einem Präsidenten, der neu ins Amt kam. Und wenn es da Unmut gab, dann sozusagen wird die Rechnung ausgestellt bei den Midterms, also bei den Kongresswahlen. Und was war das große Versprechen von Donald Trump? Das große Versprechen von Donald Trump war, ich bekämpfe die Inflation, die Preise werden unter mir sinken. Ich sorge dafür, dass die Wirtschaft boomt. Ich sorge dafür, dass ihr mehr Geld in der Tasche habt. Und im Moment, ist noch früh, aber im Moment sieht es danach eben nicht aus. Also Sie hatten kurz die Zölle angesprochen, also der Liberation Day, der Tag, an dem Donald Trump Zölle gegen die ganze Welt angekündigt hat, hatte erstmal dafür gesorgt, dass der Aktienmarkt abgerauscht ist, und zwar nach unten. Und das hat für die Amerikaner viel dramatischere Auswirkungen als jetzt, glaube ich, für uns Deutsche. Also es gibt natürlich auch viele Deutsche, die im Aktienmarkt investiert sind, aber die ganz, ganz, ganz viele Amerikaner sind investiert in den Aktienmarkt für ihre Altersvorsorge. Und wenn der dramatisch abrutscht, dann haben die geht sofort die Angst um, ob man sich seinen Lebensabend noch leisten kann. Und insgesamt ist eben die wirtschaftliche Entwicklung nicht so wie von Trump versprochen. Es ist jetzt immer noch die Gefahr da, dass Amerika in eine Rezession abrutscht. Der Arbeitsmarkt ist nicht so stark, wie man sich das wünschen würde, ja, oder wie sich Trump das versprochen hat. Und all das, glaube ich, kann die Grundierung bilden dafür, dass die Demokraten im nächsten Jahr dann doch sozusagen mit dem Rückenwind des Unmuts gegen Trump ein sehr gutes Ergebnis holen bei den Midterms.
Da sind wir gespannt und werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Ich komme damit auch im Prinzip zur letzten Frage, weil Sie jetzt auch so schön gezeichnet haben, was den Amerikanern wichtig ist, worum es denen eigentlich geht und wo dann die Befindlichkeiten stecken. Wie blicken die Amerikaner denn ganz allgemein auf die politische Lage, auf die politische Stimmung in ihrem Land? Sie bekommen das ja vielleicht auf der Straße auch so ein bisschen mit. Ist man denn zufrieden mit dem, was Trump und die Regierung da bis jetzt gemacht haben? Nimmt man das vielleicht auch einfach so hin? Oder regt sich denn auch außerhalb der Parteien Protest gegen die ein oder andere Maßnahme oder gegen das, was allgemein passiert. Und falls Letzteres, wenn es Protest gibt, gegen wen richtet sich das eigentlich? Also wie wird aktuell Politik wahrgenommen in den USA?
Ist natürlich eine sehr, sehr generelle Frage und das kommt dann sehr darauf an, wo man hinguckt. Also ich wohne in Chevy Chase, einem Vorort von Washington, sehr, sehr demokratisch geprägt. Viele Leute, die in der Regierung arbeiten. Und da ist natürlich die Angst wirklich sehr, sehr groß. Also ich habe Bekannte, die sind eigentlich von einem Tag auf den anderen gefeuert worden, weil sie für USAID gearbeitet haben, also für die Entwicklungshilfebehörde der Vereinigten Staaten, und die sind natürlich wirklich schockiert, was da passiert, zu Recht auch, ja. Auch wenn man Freunde, die für die demokratische Regierung, für Joe Biden gearbeitet haben, also nicht nur, dass die haben ihren Job verloren, das ist dann, wenn man da relativ hoch gearbeitet hat, ist es auch normal, aber letztlich auch wie sozusagen auch eine Kampagne läuft jetzt gegen ehemalige Biden-Mitarbeiter, das ist für viele schon erschreckend und auch, glaube ich, zu Recht die Sorge, dass Amerika in Richtung Autokratie rückt, ob nicht Dinge zerstört würden, die dann auch sozusagen irreversibel dass Dinge zerstört werden, die man dann nicht mehr aufbauen kann. So, das ist das eine. Ich glaube, und das ist politisch, würde ich sagen, die entscheidende Frage bei den Wechselwählern in der Mitte, die jetzt Trump sozusagen nochmal eine Benefit of the Doubt gegeben haben. Die sagten, wir halten Joe Biden für zu alt, wir sind mit der wirtschaftlichen Lage unzufrieden, sind aber keine großen Fans, aber wir geben ihm jetzt nochmal eine Chance. Ich glaube, da gibt es schon das grundsätzliche Gefühl, dass das, was Trump macht, zu extrem ist. Also ich glaube, viele Leute fanden, man muss was machen bei der Migration, dass zu viele Leute illegal über die Grenze kommen und das einfach hingenommen wurde über lange Zeit in der Biden-Regierung. Aber ich glaube, wo ganz viele nicht mit dabei sind, dass einfach Leute in irgendwelche Gefängnisse in Südamerika abgeschoben werden. Ja, das ist was vielen nicht gefällt. Ich glaube, es gibt sozusagen einen breiten oder einen größeren Konsens, dass vielleicht die akademische Linke es übertrieben hat, dass man da das Wort jetzt als hundertsten so woke geworden ist, aber dass diese letztlich Kampagne gegen Elite-Universitäten wie Harvard, wie sie jetzt im Moment betrieben wird, dass das zu weit geht. Also letztlich, dass Trump und seine Administration über die Stränge schlägt. Ja. Und dieses Gefühl, glaube ich, ist gerade bei den sogenannten Independents, also bei den Wechselwählern, sehr, sehr stark.
Okay, das heißt aber, um das nochmal, meine Frage nach Protesten aufzugreifen, also Sie sagen, das ist eher ein Gefühl, das sich dann vielleicht in den Midterms an den Wahluhren niederschlägt, aber es gibt im Land jetzt keine Proteste oder größere Proteste, sage ich jetzt mal, außerhalb zum Beispiel von den Unis.
Ja, es gab schon Proteste, aber ich kann noch nicht erkennen, dass es jetzt eine Massenbewegung ist, die Druck auf Trump ausübt. Also was Trump zum Einlenken bewegt hat bisher, wo Druck wirklich funktioniert hat, war ökonomischer Druck. Also als die Aktienmärkte richtig abgerauscht sind, ja, da hat er politisch reagiert und dann Zölle ausgesetzt und angefangen, Verhandlungen zu führen mit manchen Ländern und so weiter. Aber dass sozusagen die Proteste, die es gab, die es auch bei uns gab hier im Viertel, da kommt immer wieder vor, dass am Samstag Leute an der Straße stehen und irgendwie für die Demokratie demonstrieren und so weiter. Aber das hat noch nicht ein Ausmaß erreicht und eine Massenkraft, dass das Eindruck hinterlassen würde auf Trump oder man sagen könnte, es gibt sozusagen das große Aufbegehren. Also im Moment würde ich sagen, dass der einzige Widerstand, effektive Widerstand oder sozusagen eine Überzeugungskraft gegenüber Trump sind zwei Dinge. Auf das eine, zwei Machtzentren, wenn man so will. Die Gerichte einerseits, die ja immer wieder einschreiten bei politischen Entscheidungen, die Trump fällt. Das ist das eine. Und ökonomischer Druck. Also wenn die Aktienmärkte fallen, wenn klar wird, dass Amerika möglicherweise eine Rezession abdriftet, dann glaube ich, ist das was Trump dann nochmal zum zum Nachdenken bewegt und er möglicherweise seine Politik korrigiert, ja. Aber dass das die öffentlichen Proteste sind, kann ich im Moment nicht erkennen.
Herr Pfister, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns nochmal einen Einblick gegeben haben in die USA und die Frage, ja, wohin es mit den Demokraten gehen kann. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich glaube, wir müssen es bis zu den Midterms abwarten, wohin sich die Demokraten entwickeln und ob sie die Schwelle zum Selbstfindungsprozess überschreiten werden und dann überschritten haben und wohin dieser Prozess führt. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.